ja, das Thema des Vortrags, auf das wir uns jetzt schon so gedanklich auch durch das Lied Dies ist der Weg eingestimmt hat, lautet: Wir Christen sorgen um unsere Mitmenschen. Und Bruder Banse hat sich auf Gedanken zu diesem Thema vorbereitet. Wir freuen uns auf deine Ausführung, Bruder Banse.
Sich um andere Menschen zu sorgen, das ist schon eine riesengroße Verantwortung. Denn dieser Gedanke, Sorge für andere zu tragen, bedeutet eigentlich auch, um Abhilfe bemüht zu sein. Also unsere Aufgabe ist das nicht, den anderen Menschen ihre Sorgen abzunehmen. Das könnten wir nicht lange tun. Aber den Menschen helfen, ihre Sorgen zu meistern, ihnen zu zeigen, dass das wunderbare Möglichkeiten gibt, das Leben trotz aller Umstände mit Freuden und mit Zufriedenheit genießen zu können, das Leben eigentlich zu meistern. Denn es gibt viele Dinge, die uns einengen oder die uns der Freude berauben könnten. Wie gelingt einem das denn, anderen dabei so behilflich zu sein? Wäre ja denn der logische Gedanke. Da bleibt halt eins nur übrig. Wir brauchen Vorbilder. Vorbilder, die uns zeigen, wie das gut gelingen kann. Und ich denke, das größte Vorbild ist immer wieder Jehova Gott. Obwohl er doch dieser absolute Souverän ist im Universum und über allem steht, erkennt er schon die Bedürfnisse seiner Geschöpfe. Wie umfassend seine Fürsorge ist, offenbart sowohl seine Schöpfung als auch dieses geschriebene Wort, die Bibel, das uns entsprechenden Rat und entsprechende Hilfe immer wieder zukommen lässt. Und eins sollten wir wissen, Jehova möchte, dass der Mensch wirklich glücklich ist, dass unsere Bedürfnisse befriedigt werden und dass wir Freude am Leben haben. Ein Text, den wir gleich gemeinsam lesen möchten, der das offenbart, wäre im Psalm 145 zu finden. Hier wird unsere Aufmerksamkeit auf Gottes Güte gelenkt, darauf, dass er wirklich um uns Menschen besorgt ist. Im Psalm 145 würden wir zunächst den Vers 7 miteinander lesen. Sehr deutlich wird uns das Interesse Jehovas an den Menschen vor Augen geführt. Und wir erkennen auch daraus, wie er selbstlos für seine Geschöpfe sorgt. Psalm 145, Vers 7. Bei der Erwähnung der Fülle deiner Güte werden sie übersprudeln. Und deiner Gerechtigkeit wegen werden sie jubeln. Und die Verse 14 bis 16. Jehova stützt alle Fallenden und richtet auf alle Niedergebeugten. Auf dich schauen hoffnungsvoll die Augen aller, und du gibst ihnen ihre Speise zu seiner Zeit. Du öffnest deine Hand und sättigst das Begehren alles Lebenden. Wenn im Vers 7 gesagt wird, bei der Erwähnung der Fülle deiner Güte werden sie übersprudeln, dann sind wir gemeint. Schaut, und wenn wir im Predigtdienst die Gelegenheit haben oder auch untereinander über Jehova und seine Eigenschaften zu sprechen, manchmal vergessen wir, dass wir ein Gespräch führen wollen, weil das so raussprudelt, dass wir den Menschen Jehovas wunderbare Eigenschaften näher bringen wollen und ihm auch sagen können, wie wunderbar es ist, ihn als seinen Gott zu haben. Deshalb gehen wir gerne zu Menschen hin, um über diese Güte und Gerechtigkeit Gottes zu sprechen. Und wenn im Vers 14 gesagt wird, Jehova stützt alle Fallenden, dann sind die sicherlich ganz klar gemeint, die, wie soll man sagen, durch das Leben bedrückt sind, die an Jahren fortgeschritten sind und mit den Schwierigkeiten, die das Alter mitunter mit sich bringt, dass sie das meistern. Jehova ist ihnen da, um sie aufzurichten. Deshalb, unsere Augen sind hoffnungsvoll auf ihn. Und er gibt uns immer zu der Zeit das, was wir benötigen. Deshalb suchen wir ihn im Gebet, um ihm zu sagen, was uns bedrückt. Und Jehova ist dann wirklich ein Gott, der sehr gerne an unserer Seite ist, um uns zu helfen, die Dinge zu meistern. Du öffnest deine Hand, Jehova gibt gern und sättigt das Begehren des Lebenden. Und Jehova, er gibt wirklich in reichlichem Maße, in vollkommenem Maße. Also er ist tatsächlich um das Wohl seiner Geschöpfe besorgt, obgleich man ja sagen muss, dass der Mensch im Allgemeinen gesehen, nicht mehr so gerne an einen Schöpfer glaubt, dem Schöpfer nicht gerne verantwortlich sein will, Naja, und das noch tun, was er von uns erwartet, ist für die meisten Menschen sowieso viel zu viel. Und trotzdem, Jehova sorgt weiterhin für sie. Wir könnten erwähnen das Predigtwerk, aber schaut auch, dass Menschen eigentlich immer noch seine Liebe empfangen können. Wie zeigt Jehova diese Liebe? Schauen wir mal in den 1. Johannesbrief hinein. Wir haben ja unser großes Thema. Wir Christen sorgen uns um unsere Mitmenschen. Wir haben gesagt, das heißt für uns, um Abhilfe bemüht sein. Dann kam der Gedanke, wer zeigt uns das, wie wir es tun können? Jehova Gott. Wir hatten Psalm 145 gelesen. Jehova öffnet seine Hand, sättigt das Begehren. Und jetzt in 1. Johannes 4, Vers 9 und 10, der recht bekannte Text. Dadurch wurde die Liebe Gottes in unserem Fall offenbar gemacht, dass Gott seinen einzig gezeugten Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn Leben erlangen könnten. Die Liebe besteht in dieser Hinsicht nicht darin, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn als sein Sühnopfer für unsere Sünden gesandt hat. Kennen wir den Text. Aber schaut, wir sprechen so oft vom persönlichen Bibelstudium. Und dann einfach mal über diese beiden Verse wirklich nachzudenken. Der Vers 4, Gott zeigt seine Liebe, indem er seinen einzig gezeugten Sohn für uns hergibt. Und wenn man dann wieder so liest, was das eigentlich für seinen Sohn bedeutete, dann war das nicht so im D-Zug durchs Leben, sondern der hat viel ertragen müssen, viel Ungerechtes ertragen müssen, nur damit wir einen sehr guten Lohn daraus empfangen können. Und der Vers 10, dass Gott uns zuerst geliebt hat. Er hat seinen Sohn zu einer Zeit gesandt, wo wir alle noch nicht geboren waren und wo auch immerhin der größte Teil der Menschheit wenig verspürte, Gott anzubeten. Und selbst sein auserwähltes Volk, die Juden, waren ja nun nicht gerade auf dem Weg, Jehova Gott die große Dankbarkeit und Wertschätzung zu zeigen. Aber Jehova Gott gab seinen Sohn als ein Sühnopfer für uns. Und der Vers 11 sagt denn, Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, dann sind wir selbst verpflichtet, einander zu lieben. Nehmen wir denn diese Verpflichtung ernst? Wir sprechen gerade darüber, wir sorgen uns um unsere Mitmenschen. Da sind nicht nur die Kuscheltypen gemeint, die uns sowieso gerne in den Arm nehmen und die wir gerne im Arm nehmen, sondern sind auch die gemeint, die manchmal unverträglich sind. Auch denen wollen wir ja Gutes tun, denen wollen wir ja helfen, Jehova Gott kennenzulernen. Und darum müssten wir schon darauf achten, dass wir Jehovas Liebe, Jehovas Wertschätzung vor allen Dingen durch Taten im Leben beweisen. Für den Nächsten selbstlos zu sorgen, ist das zweitgrößte des Gebotes, Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und wenn wir das halt in Nachahmung Gottes bekunden, dann stehen wir auch im Einklang mit seiner Verfahrensweise und seiner Souveränität. Na gut, wenn wir darüber sprechen, wenn wir uns so um unsere Mitmenschen sorgen, schließt das auch Menschen ein, die man nicht kennt? Naja, wenn wir nur für die sorgen wollen, die uns sowieso lieben, ist das ein kleiner Kreis vielleicht, um die wir uns bemühen. Aber der Kerngedanke ist ja heute, dass wir uns um andere Menschen sorgen wollen. Und Menschen untereinander haben wenig Zeit, wenig Interesse. Viele sind zu Egoisten, zu Ich-Menschen geworden. Und deshalb ist das Miteinander nicht immer leicht. Deshalb kann man auch daran sehen, wie sie das Eigentum anderer Menschen missachten. Wie sieht manchmal so eine Grünanlage aus? So eine kleine Müllkippe mitten irgendwo in der Stadt? Oder, naja, der eine sagt Kunst, der andere sagt Graffiti oder Schmierereien am Gebäude. Ich lieb sie bis heute nicht. Also es ist etwas, was einfach entstellend in dieser Richtung wirkt. Einfach mangelndes Interesse an seinen Mitmenschen. Das wird zerstört, woran zu erfreuen, andere eigentlich ein Recht hätten an einer sauberen Umwelt. Und jetzt können wir überlegen, naja, was waren wir denn mal für Menschen? Egal, ob wir vielleicht in der Wahrheit groß geworden sind oder die Wahrheit im Leben erst kennengelernt haben, vielleicht haben wir auch in mancherlei Hinsicht ein bisschen selbstsüchtig gedacht, weniger die Interessen anderer gesehen. Matthäus 7, Vers 12 wäre ein Bibeltext, der uns allen sicherlich geholfen hat, unser Denken, unsere Ziele, unser Handeln zu verändern. Matthäus Kapitel 7 im Vers 12. alles daher, was ihr wollt, dass euch die Menschen tun, sollt auch ihr ihnen ebenso tun. In der Tat, das ist es, was das Gesetz und die Propheten bedeuten. Unser Thema, wir Christen kümmern uns oder sorgen uns um unsere Mitmenschen. Und denn der Vers 12, also so wie wir behandelt werden wollten, so greifen wir eigentlich vor und behandeln andere Menschen. Wollen wir nett angesprochen werden, selbst wenn es stressig ist, dann lernen wir das auch, den Menschen gegenüber nett, freundlich und zuvorkommend zu sein. Und wenn wir Eigentum schützen wollen, dann werden wir auch das Eigentum anderer Menschen nicht beschmutzen, nicht zerstören und werden in dieser Hinsicht unseren Sinn umwandeln zu einem rücksichtsvollen Verhalten gegenüber allen anderen Menschen. Das ist möglich, wenn wir uns einfach in ihre Lage versetzen, wenn wir uns fragen, was anderen von Nutzen ist, dann hilft es uns einfach, richtig zu handeln. Durch so eine solche Denk- und Handlungsweise ahmen wir natürlich unseren himmlischen Schöpfer nach. Und nun überlegen wir mal, wenn wir das Eigentum anderer Menschen so sehr beachten und auf den verschiedenen Gebieten des Lebens achtsam sind, wenn wir niemanden irgendetwas wegnehmen, niemanden schlecht machen, und auch ganz gewiss nicht ihm zum Beispiel seines Ehepartners berauben. Bleiben wir bei diesem Thema. Wir Christen sorgen uns um unsere Mitmenschen und wollen das auch mal in Verbindung mit Unparteilichkeit sehen. Schaut, Menschen, die handeln schon voreingenommen. Je nachdem, wie viel Bildung jemand besitzt, wie viel materielle Dinge jemand besitzt, vielleicht nach Hautfarbe, vielleicht wo er so herkommt, was so sein Mutterland ist und dann ist man unter Umständen halt einfach voreingenommen. Aber wir als Christen? Ist doch unmöglich. Denkt mal an den Text aus Offenbarung 7, Vers 9 und 10. Eine große Volksmenge aus allen Nationen, Völkern, Stämmen und Zungen kommen so in diese verheißene neue Ordnung hinein. Da gibt es nicht diese Unterschiede. Das ist so ein Volk, dass man geschlossen halt einfach sieht, dass Jehova dann Lob preist, das jauchzt darüber, dass man diesen großen Segen errungen hat. Deshalb, für uns ist das unmöglich, auf irgendeinem dieser Gebiete Unterschiede zu machen. Rassenvorurteile haben ja schon häufig zu unmenschlicher Behandlung und Gewalttat geführt. Und deshalb ist das für uns halt einfach wichtig, vor Jehova Gott sind alle Menschen gleich, egal welchen Rang, welche materielle Stellung sie haben, zählt bei Jehova eigentlich immer nur das Herz und die Dankbarkeit zum Beispiel dafür. Und so macht er das Lösegeld allen Menschen tatsächlich zugänglich. Und daraus lernen wir, dass wir die Botschaft der Rettung ebenso unparteilich allen Menschen halt überbringen möchten. Beachten wir aber auch, dass man sein aufrichtiges Interesse an den Menschen dadurch zeigt, dass man auf die Gefühle anderer Menschen Rücksicht nimmt. Oft brauchen sie überhaupt nichts Materielles, sondern einfach, dass man ihnen Freundlichkeit erweist, dass man Mitgefühl bekundet. Achtet halt einfach mal so gedanklich auf alles, was wir aus dem Leben Jesu gelernt haben und immer wieder lesen. Mitgefühl war das, was sein Leben prägte und wie er anderen Menschen behilflich war. Zu erkennen, dass Jehova keine Lasten auf Schultern legt, sondern dass Jehova mit seinem Wort eine Ermunterung ist, eine Kraftquelle, die wir wirklich meistern können. Für uns ist immer wieder Verständnis gefragt und Überlegung, wie wir andere Ermunterung zukommen lassen. Menschen? Sie handeln in solchen Situationen oftmals anders. Wir wollen darauf achten, dass wir, wenn wir den anderen achten, auch nicht vertrauliche Dinge an anderen weitererzählen. Manchmal ist man ja so für den einen oder anderen Kummerkasten und dann hört man so seine Sorgen. Manchmal hörst du auch, dass er vielleicht mit jemand anders aus der Versammlung nicht ganz eine Wellenlänge hat. Wenn wir jetzt so Berliner Morgenpost spielen und das anderen weitererzählen, dann hilft das nicht für diese gemeinsamen Dinge. Und wenn Probleme in der Ehe sind und die würden wir anderen erzählen, ist das auch nichts, was irgendjemand helfen würde, die wahren Probleme zu lösen. Wer also Vertrauliches, Privates oder Persönliches anderen offenbaren würde, dem mangelt es einfach an Liebe. Und der muss noch viel mehr Jehova Gott kennenlernen, denn Jehova Gott ist daran interessiert, dass wir warmherzig sind und den Menschen gerne und bereitwillig andere Dinge vergeben. Voll zarten Erbarmens und zum Vergeben bereit zu sein, das offenbart unsere Rücksichtnahme auf die Gefühle anderer. Und wir? Wie empfinden wir die Gemeinschaft so derer, die vertrauenswürdig sind, die auch mal für uns deren Kummerkasten spielen und uns dann helfen mit gutem Rat aus dem Worte Gottes? Und wenn wir dann mal einen Fehler machen, ist das nicht schön, wenn der andere großzügig vergibt, dann können wir viel leichter einen Fehler eingestehen und aus dieser Handlungsweise auch vieles lernen. Aber das ist nicht unser Verdienst, sondern geschieht einfach in der Nachahmung Gottes, denn Jehova ist auch wirklich sehr bereit, uns zu vergeben und uns immer wieder zu helfen, aus den Schwierigkeiten des Lebens herauszukommen. Wenn wir so handeln, ist das genau das Gleiche. Wir schätzen die Wege Jehovas und halten sie dabei hoch. Beachten wir in diesem Zusammenhang halt einfach auch die Gedanken aus dem Sprüchebuch oder aus dem Bibelbuch der Sprüche, Kapitel 15. Da geht es um unsere Zunge. In Sprüche Kapitel 15 haben wir einmal im Vers 1 einen sehr guten Gedanken. Sprüche 15, Vers 1. Eine Antwort, wenn milde, wendet Grimm ab. Aber ein Wort, das Schmerz verursacht, lässt Zorn aufkommen. Und der Vers 4, die Gelassenheit der Zunge ist ein Baum des Lebens. Aber Verdrehtheit an ihr bedeutet Zusammenbruch im Geist. Schaut, Gelassenheit der Zunge, Baum des Lebens, das ist nicht so ein kleines Stückchen, was man gerade gepflanzt hat und wo überall Querstreben da sind, damit der Wind den nicht umhaut. Ein Baum, das ist was Festes, was Standhaftes mit einer wunderbaren Krone da oben drauf. So würde die Gelassenheit der Zunge auch dazu beitragen, dass wir viel mehr verwurzelt sind in den guten Worten der Wahrheit, in den guten Dingen des Lebens. Wenn der Vers 1 sagt, eine Antwort, wenn milde, wendet Grimm ab, dann empfinden wir das doch genauso. Wenn wir uns mit jemandem unterhalten, wir wollen eine Sache klären und der beißt so gleich zurück, dann ist das oft mal, dass wir auch so gleich die Stellung einnehmen und zurückbeißen möchten. Aber hier heißt das doch, eine Antwort, wenn milde, wendet Grimm ab. Wenn man von Herzen dazu kommt und sagt, du, ich kann deinen Zorn verstehen, da habe ich halt gedankenlos geredet, dann zeigt das erstmal Einsicht und dann kann man versuchen, den anderen zu verstehen. Jeder hat eine andere Erziehung, jeder ist anders aufgewachsen und wenn wir den anderen so achten, wie er empfindet, hilft das halt einfach, in Frieden miteinander sehr gut auszukommen. Wir verstehen, aus beiden Texten geht hervor, dass die Zunge den Zustand von Herzen und Sinn und der Persönlichkeit widerspiegelt. Und wie gerne möchten wir eine Persönlichkeit an den Tag legen, die Jehova Gott preist und ehrt. Und wenn wir hierbei auch über das Vergeben gesprochen haben, dann wollen wir das auch im privaten Bereich sehr gut beachten, zum Beispiel in der Ehe, im Leben miteinander. Also wenn man eine Weile verheiratet ist, man kennt ja die Macken und Schwächen des anderen ganz genau. Auch hier halt einfach Punkte nicht hochkochen zu lassen, sondern halt einfach großzügig zu vergeben, ist wichtig. Denn, naja, die Ehe ist wie ein Fleisch. Und du würdest da ja auch nicht so ohne weiteres irgendwo hinkneifen, nur um Schmerzen zu kriegen. Nicht wahr? Also schauen wir halt einfach, dass wir die Zeit der Ehe, die wir dann haben, immer nutzen, um füreinander da zu sein und auch über die Missgeschicke und Schwierigkeiten des anderen nicht reden. Mit Fremden sind wir immer sehr geduldig. Und mit den Kindern und den Ehepartnern ist man schnell mal wie so ein Teekesselchen. Ha? Da pfeift das mal ganz schnell und grob raus. Wollen wir daran arbeiten, dass wir auch hier ganz geduldig sind. Und wenn wir Kolosser 3, Vers 21 als seinen Text nehmen, weil wir bei der Familie sind, dann sprechen wir hier die Situation von Kindern mit an. Das Verhalten zu ihnen. Kolosser, Kapitel 3, Vers 21. Wenn es da heißt, ihr Väter, reizt eure Kinder nicht, damit sie nicht mutlos werden, dann sage ich, jeder, der die Vaterrolle hat, weiß, dass jedes Kind unterschiedlich ist, dass man jedes Kind auf unterschiedliche Art und Weise reizen kann. Auf jeden Fall ein Fehler, wenn man ein Kind mit dem anderen vergleicht, egal ob man mehrere Kinder hat oder in der Versammlung Kinder sind, nicht wahr? Guck, der begreift das, du anscheinend nie. sind nicht Dinge, die den Kindern gerade in irgendeiner Art und Weise helfen würden. Deshalb ist wirklich Geduld gefragt. Und vielleicht müsste man sich entweder sein eigenes Zeugnis mal aus der Vergangenheit angucken oder sich vielleicht mal daran erinnern, mit welcher Begeisterung die eigenen Eltern auf uns reagiert haben, wenn wir wieder irgendwo unzuverlässig waren oder Dinge getan hatten, die nicht so ihr Wohlwollen hatten. Also Geduld gefragt, viel Geduld. Das sind ja Pflanzen, die wir erst noch großziehen möchten. Auf welchem Gebiet müssen wir ebenso echte Liebe und Sorge offenbaren? Die Bibel zeigt, dass wir in einer Zeit leben, in der die natürliche Liebe zur Familie im Schwinden begriffen ist. Der Apostel Paulus schreibt ja in 2. Timotheus 3, Vers 3, dass die Menschen in unserer Zeit, der Zeit des Endes, ohne natürliche Zuneigung sein würden, ohne Liebe zum Guten. Ja, treffend charakterisiert er diese heutige Zeit. Aber schaut, dagegen müssen wir doch ankämpfen, dass wir nicht so sind wie jene, die ihren Gefühlen, ihren Interessen freien Lauf lassen, sondern dass wir wirklich lernen, in vielerlei Hinsicht zurückhaltend zu sein. Innerhalb der Familie spricht man ja heutzutage oft über Arbeitslosigkeit oder über Minijobs oder Zeitarbeitszeitfirmen. Und dann mag das so sein, dass plötzlich weniger Geld in der Familie zur Verfügung steht. Und die Eltern sprechen mit den Kindern drüber und sagen, also es ist eine harte Zeit. Wir müssen alle den Gürtel enger schnallen, euer Taschengeld wird gekürzt. Und die Kinder erleben, dass Eltern sich immer noch einen guten Teil ihrer Wünsche erfüllen. Dann ist das nicht so vernünftig. Und auch selbst innerhalb des Eheleute muss jeder dann schon darauf achten, die Wünsche zurückzuschrauben, materielle Dinge zusammenzuhalten, damit man in dieser Hinsicht wirklich zusammenarbeitet. In 1. Timotheus Kapitel 5, in den Versen 4 bis 8, finden wir dann diesen biblischen Hinweis, wie wir Sorge tragen müssen. 1. Timotheus Kapitel 5, die Verse 4 bis 8. Wir sorgen uns um unsere Mitmenschen. Wenn aber irgendeine Witwe Kinder oder Enkel hat, so lasst diese zuerst lernen, in ihrem eigenen Hause Gottergebenheit zu pflegen und ihren Eltern und Großeltern beständig eine gebührende Vergütung zu erstatten, denn das ist in Gottes Augen annehmbar. Die Frau nun, die wirklich Witwe ist und hilfsbedürftig hinterlassen wurde, hat ihre Hoffnung auf Gott gesetzt und verharrt Nacht und Tag im Flehen und in Gebeten. Diejenigen aber, die an sinnlicher Befriedigung gefallen finden, ist tot, obwohl sie lebt. So fahre fort, diese Dinge zu gebieten, damit sie untadelig seien. Vers 8, bestimmt hat jemand, der für die Seinigen und besonders für seine Hausgenossen nicht sorgt, den Glauben verleugnet und ist schlimmer als sein Ungläubiger. Der Vers 4 zeigt so die Verantwortung, die man für Eltern und Großeltern hat. Und wir flüchten nicht so gleich da drin, dass wir sagen, wir leben ja in einem Sozialstaat, da wird für sie gesorgt. Das Wort Gottes steht über dem Sozialstaat. Und Eltern und Großeltern brauchen manchmal ein bisschen mehr als vielleicht nur Geld, sondern wirkliche Fürsorge, Aufmerksamkeit, Liebe. Mit der Liebe, die Eltern die Kinder geliebt haben, wäre das immer noch ein biblisches Gebot, den Eltern diese Liebe auch im Alter zurückzugeben. Selbst wenn die Eltern vielleicht, ich sag mal, ein bisschen komisch werden aufgrund der Veränderungen, die dann wirklich in den Lebensjahren da sind. Für sie da zu sein, ist eine Verantwortung vor Jehova Gott und vor der können wir uns in keiner Weise loskaufen. Wenn der Vers 8 darüber spricht, dass man für die Seinigen sorgen muss, auch das sind wieder materielle Dinge. Ja, für die Bedürfnisse der Familie zu sorgen, was materielle Dinge sind, ist natürlich wichtig. Aber viel wichtiger sind doch geistige Dinge. Die geistigen Dinge führen die Familie immer wieder zueinander. Wie oft haben wir in unseren Publikationen den Punkt gehört, Familienstudium. Also, wir leben in der Zeit des Endes. Ich denke, da wird keiner Abstriche von machen wollen. Und diese Zeit des Endes hatten wir in dem Zusammenhang auch aus dem Timotheusbrief gelesen. Schwierige Zeiten, egoistische Zeiten, da müssen wir anders sein. Da müssen wir uns wirklich darum bemühen, dass die Familie fest zueinander steht, in geistigen Werten vor allen Dingen, damit man gemeinsam auf diesem Weg der Wahrheit bleibt. Und Jesus der hat das auch vorgelebt, dass er an geistige Dinge interessiert war. Epheser Kapitel 5, die Verse 25 bis 27. In Epheser 5, ab Vers 25 schreibt ihr: Ihr Männer, liebt eure Frauen weiterhin, so wie auch der Christus die Versammlung geliebt und sich für sie dahingegeben hat, damit er sie heilige, indem er sie mit dem Wasserbad durch das Wort reinige, so dass er die Versammlung sich selbst in ihrer Pracht darstelle, ohne dass sie einen Flecken oder eine Runzel oder etwas dergleichen habe, sondern dass sie heilig und ohne Makel sei. Der Text zeigt, woran war Jesus interessiert? Ja, dass sie eigentlich geistig gesehen heilig sind, rein sind. Und das ist auch der Blickwinkel, den wir innerhalb der Familie pflegen würden, dass der Mann an diesen geistigen Interessen sehr interessiert ist, seiner Familie, ihnen hilft, dass sie alle, die zur Familie gehören, ein gutes Verhältnis zu Jehova Gott haben können, dass sie in dieser Hinsicht zusammenwirken und dass dadurch sich diese Familie in ihrer Pracht darstelle. Ja, dass diese Familie gemeinschaftlich Jehova Gott lobpreist und dadurch ja für alle anderen Menschen ein Zeugnis für Jehova Gott ist. Und eins hat das Leben schon gelehrt: Menschen in unserer Nachbarschaft beobachten uns alle ganz deutlich. Also als wir mal umgezogen waren und dann Menschen so getroffen haben, die noch an der alten Adresse so sind, die erzählten uns, ja, wir haben so hinter der Gardine gestanden, wenn sie sonntags da zu ihrer Kirche gegangen sind, war schon was Besonderes. Die ganze Familie fein angezogen, also so eine saubere Familie, in der Hinsicht, wie wir uns halt einfach geben. Menschen beobachten uns und sie wissen auch, was wir predigen, was wir anderen lehren, und dann schauen sie, ob wir überhaupt selbst nach diesen Maßstäben leben. Wenn es also heißt, wir Christen sorgen uns um unsere Mitmenschen, ist die erste Sorge, dass wir selber dem Wort Gottes entsprechen und dass wir dann durch das gute Beispiel, durch Taten und durch Worten anderen Menschen dazu verhelfen, dieses kostbare Verhältnis zu Jehova Gott zu erlangen. Und wenn wir gesagt haben aus diesem Text, aus dem Epheserbrief heraus, dass wir als Familienhäupter an der Familie interessiert sind, dann trifft das auch auf das Predigtwerk insgesamt zu. Wir sind an Menschen interessiert. Natürlich, man guckt so, auf den Berichtszettel, was da so draufsteht, vielleicht Bücher, Zeitschriften, wie viele Rückbesuche man gemacht hat. Aber okay, das ist was auf dem Papier steht. Aber wie viel mehr steckt dahinter, wenn wir wirklich um Menschen besorgt sind? Ja, mitunter kann man nicht alles auf so einen Berichtszettel schreiben, aber einer sieht's. Und wie der sich freut, dass wir nicht nur an Zahlen interessiert sind, sondern an Menschenherzen, wie man ihnen helfen kann, diese Last leichter anzunehmen. Denkt an Jesus, wenn er zu den Menschen hinging, zu der Samariterin oder wen auch immer, er war daran interessiert, ihnen diese Lasten abzunehmen, die ihnen auferlegt wurden im jüdischen System, um ihnen zu zeigen, dass es auf viel mehr ankommt, nämlich auf eine dankbare Einstellung gegenüber unserem Schöpfer und dass wir daran interessiert sind, seine Liebe in allen Dingen wiederzuspiegeln. Und das ist letztendlich auch im Predigtdienst so. Wir haben wunderbare Einleitungen in unseren Publikationen, hören das am Freitag auch oder in eurer Dienstzusammenkunft, ich wieder Freitag, in der Dienstzusammenkunft so schön, wie wir das tun können. Aber es bleibt eins immer übrig: die gebetsvolle Vorbereitung, um Jehova zu sagen, ich will das wirklich. Und wenn wir dann auch selber vorbereitet sind, dann haben wir im Predigtdienst, ich denke manchmal, eine ganz andere Überzeugung, ein ganz anderes Gesicht, was Menschen einfach auch anspricht und was dazu beitragen kann, dass sie uns mal für 30 Sekunden ein hörendes Ohr geben. Und 30 Sekunden können schon die Grundlage dafür geben, dass wir wiederkommen können. Und dass es dann etwas ist, wo sie spüren, hier sind Menschen da, die es ehrlich mit ihnen meinen, die ihnen helfen wollen, ein Verhältnis zum Schöpfer zu erlangen, die den Schöpfer eigentlich von einer Seite kennenlernen, die ihre Religion, egal welche sie haben, und wenn sie gar keine haben, so haben sie den Schöpfer noch nie kennengelernt. Aber das brauchen sie eigentlich, um zu verstehen, welch gütigen Gott wir haben, und überlegt, wie sehr sind wir eigentlich gesegnet, dass wir dabei auch seinen Namen tragen dürfen. Wir Christen, Wir sorgen uns um unsere Mitmenschen, war so das Thema. Das heißt, um Abhilfe bemüht sein. Und dann ist das so ein Kampf. Naja, wenn wir den Menschen helfen wollen, haben wir auch nicht so ein Zeitfenster, wo wir sagen, na, dann rufen Sie doch mal an, so am Samstag hätte ich ein bisschen Zeit. Das ist immer noch so. Jesus stand früh auf und ging spät schlafen. Na gut, wir müssen unsere Kräfte einteilen, das ist wohl schon wahr. Musste Jesus übrigens auch, als er Mensch auf Erden war, der musste auch schlafen. Der konnte nicht sagen, ich bin vollkommen, da klappt alles anders. Auch er hatte Bedürfnisse, aber es ist die Zeit der Opferbereitschaft, um für andere Menschen da zu sein und ihnen zu helfen, dieses Leben, dieses wirkliche Leben, dieses ewige Leben ergreifen zu können. Und wir dürfen ihnen helfen dabei, schätzen wir diese Möglichkeiten und sind dankbar dafür.